Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir heißen Sie herzlich willkommen zur Samstagsausgabe unseres Magazins Die Slowakei hautnah. Durch die Sendung begleiten Sie heute Tonmeisterin Romana Šunderlíková und Redakteurin Kerstin Jakubík. In der nächsten halben Stunde wollen wir Ihnen wieder eine Auswahl an Beiträgen der deutschsprachigen Redaktion aus den vergangenen Tagen vorstellen. Am vergangenen Donnerstag waren in der Slowakei zum Tag der Narzissen wieder Freiwillige unterwegs, die Spenden für Krebskranke sammelten. Insgesamt dauert die Spendenaktion bis zum morgigen Sonntag, den 21. April. Über die psychologische Beratung, die unter anderem aus dem Erlös dieser Aktion finanziert wird, berichtete Marika Antašová. Um Narzissen und andere Blumen geht es auch im zweiten Beitrag, in dem wir Sie mit auf einen Spaziergang in den wiedereröffneten Grasalkovic-Barockgarten mitnehmen. Danach verrät Ihnen Redakteur Kai Zeisberg mehr über ein internationales musikalisches Ereignis, das im Mai in Bratislava ansteht, die Beethoven Masterclass für junge Dirigiertalente mit Professor Martin Sieghardt aus Österreich und dem Sinfonieorchester des slowakischen Rundfunks. Zu all diesen Beiträgen wünschen wir Ihnen angenehme Unterhaltung.
Radio Slowakei International.
Am kommenden Donnerstag werden Narzissen die Straßen in der Slowakei verschönern. Der Bürgerverein Liga gegen Krebs, Liga proti Rakovine, veranstaltet wieder die Spendensammlung Tag der Narzissen, Den Narzissow, bei der junge Freiwillige frische Narzissen sowie Ansteckblumen verschenken. Die Spende ist freiwillig und wir wissen jede Hilfe zu schätzen, sagte die geschäftsführende Direktorin der Liga Eva Kovačová und setzt fort. Am meisten freut uns allerdings, dass man eine Narzisse an seine Kleidung heftet und damit Solidarität zeigt. Die Aktion zur Unterstützung krebskranker Menschen findet nun bereits zum 28. Mal statt. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto: An wen denkst du, wenn du dir die Narzisse ansteckst? Letztes Jahr kamen bei der Spendenaktion mehr als 1 Million Euro zusammen. Mit Geldern, die am Tag der Narzissen gespendet werden, finanzierte die Liga gegen Krebs mehrere Projekte zur Unterstützung der Patienten sowie zur Aufklärung der breiten Öffentlichkeit. Darunter die Krebsberatungsstelle, in der man Sozialberater, Psychologen und Ernährungsexperten konsultieren kann. Die Liga betreibt 3 Hilfszentren in den Städten Bratislava, Martin und Košice. Dort treffen sich in erster Linie Krebspatienten zu verschiedenen Kursen oder Veranstaltungen, um aktiv zu sein und ihre Krankheit kurz zu vergessen. Im Hilfszentrum Bratislava trafen wir die Psychologin und Therapeutin der Liga gegen Krebs, Lucia Budáčová.
Ich persönlich bin ein paar Tage pro Woche hier, aber nicht jeden Tag, weil ich auch in meiner eigenen Praxis arbeite. Als die Liga gegen Krebs stehen wir aber jeden Tag zur Verfügung. Von Montag bis Freitag hier vor Ort. Am Wochenende sind wir online oder telefonisch im Rahmen unseres Online-Beratungsdienstes erreichbar. In dieser Beratungsstelle in Bratislava arbeite nur ich als Onkopsychologin. Jetzt habe ich aber einen neuen Kollegen hier und slowakeiweit habe ich viele Kollegen. Zusammen bilden wir ein Netzwerk von Onkopsychologen. Mit diesem Projekt wollen wir Krebspatienten und ihren Familien überall in der Slowakei psychologische Unterstützung und Hilfe zukommen lassen, weil wir dies für unbedingt notwendig erachten.
Die Liga gegen Krebs versucht, Ärzte über ihre Projekte zu informieren, damit sie dann die Patienten aufklären können. Der Beratungsdienst der Liga ist kostenlos. Er wird aus dem Erlös der Spendensammlung am Tag der Narzissen sowie aus den 2% der Einkommenssteuer finanziert, die man an gemeinnützige Organisationen überweisen kann. Der schnellste Weg für Patienten und ihre Angehörigen zur kostenlosen psychologischen Beratung führt über die Website der Liga gegen Krebs. Das Interesse daran wächst exponentiell, denkt Lucia Budáčová.
Prispieva k tomu asi viacero vecí. Jedna je tá, že...
Dazu trägt wahrscheinlich eine Reihe von Faktoren bei. Einer davon ist das steigende Bewusstsein für Krebs. In letzter Zeit wird viel darüber geschrieben und es gibt häufiger Erkrankungen bei jüngeren Menschen. Früher kannte man Krebs eher unter der älteren Altersgruppe. Heute ist das nicht mehr der Fall. Auch Menschen im erwerbsfähigen Alter, die in ihrem Arbeits- und Familienleben voll etabliert sind, erkranken. Es trifft sie also zu einem sehr sensiblen Zeitpunkt. Gleichzeitig ist es für sie vielleicht weniger schwierig, Hilfe und psychologische Unterstützung aufzusuchen. Vor kurzem haben wir in einigen onkologischen Instituten und Krankenhäusern auf einigen Stationen ein neues Pilotprojekt ins Leben gerufen. Dabei bilden wir sogenannte Begleiter aus, die die Patienten am Krankenbetten oder in den Arztpraxen besuchen, wo die ambulante Chemotherapie verabreicht wird. Sie nehmen mit den Patienten Kontakt auf, um ihre Bedürfnisse zu erfassen und versuchen, sie durch das System der Dienstleistungen zu führen, im Allgemeinen im sozialen Bereich sowie durch unsere Programme und Dienstleistungen. So übermitteln sie ihnen direkt und zielgerichtet Informationen über die Hilfe. Durch dieses Projekt hat die Nachfrage nach Dienstleistungen einschließlich der psychologischen Beratung stark zugenommen.
Menschen, die sich an Lucia Budáčová wenden, müssen mit allerlei Problemen fertig werden. Fast alle fragen sich, wie sie mit dem Krebs zurechtkommen können und mit ihren Gefühlen umgehen sollen. Sie nehmen die Erkrankung als eine große Belastung wahr und können den Stress sowie die Ängste nicht bewältigen.
Die Patienten haben oft das Gefühl, dass sie eine Last tragen, indem sie positiv denken und hoffnungsvoll sein sollten. Sie hören, dass ihre Einstellung entscheidend sei und wenn sie nicht positiv denken, würden sie nicht geheilt. Aber es ist ganz natürlich und normal, dass man in einer schwierigen Situation nicht nur positiv denken kann. Wir versuchen viel darüber zu sprechen, dass es normal ist, sowohl Schmerz als auch Traurigkeit und Angst zu empfinden. Es stimmt nicht ganz, dass uns das positive Denken, in dem Sinne, dass wir negative Gefühle loswerden, bei der Heilung hilft. Im Gegenteil, ich denke, man kann sich damit sogar schaden. Wir konzentrieren uns also auf den Umgang mit dem Stress oder auf die Belastung durch die Krankheit. Die Patienten erörtern auch verschiedene Probleme, die mit der Krankheit zusammenhängen oder eine Folge bzw. eine Nebenwirkung der Behandlung sind. Von den Auswirkungen auf die Partnerbeziehungen, das Selbstwertgefühl, das Arbeitsleben bis hin zum Stress, wieder zu erkranken, wenn man bereits in Remission ist. Wenn Patienten sich bereits ausreichend öffnen können, erörtern sie auch Probleme in ihrem Intimleben, denn die Krankheit wirkt sich auf alle Bereiche des Lebens aus.
Allgemeine Ratschläge lassen sich bei Patienten nur schwer finden, weil die Menschen verschieden sind. Die Psychologin versucht vor allem eines rüberzubringen.
Was auch immer man fühlt, es ist in Ordnung. In diesem Satz gibt es keine Anleitung, wie man sich fühlen oder was man tun soll. Es gibt keine Anweisungen. Es geht darum, so liebevoll und authentisch wie möglich zu sich selbst zu sein, mit seinen Bedürfnissen Kontakt zu halten und keine Angst zu haben, Hilfe aufzusuchen. Das ist das Mantra, dem ich persönlich folge.
Wenn man im Alltag einen besorgten Kollegen oder Kameraden in seinem Umfeld sieht, zögert man oft, ihn überhaupt anzusprechen. Die Psychologin rät in solchen Situationen nicht zurückzuschrecken und Unterstützung anzubieten.
Wenn es in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen um ein schwieriges Thema geht, ziehen wir es vor, es nicht anzusprechen, um sicherzugehen, dass wir uns gegenseitig nicht verletzen. Infolge der quasi großen Rücksichtnahme verpassen wir dann den Kontakt und die Verbindung, das Zusammenkommen und vielleicht auch die Hilfe. Dadurch isolieren wir uns sowie die andere Person in dem Problem. Ich denke, es ist nicht nötig, auch hierbei irgendwelche Anweisungen zu geben. Wir können einfach sagen, oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist so schwierig. Ich will für dich da sein. Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Wenn ja, können wir es versuchen. Wenn nicht, ist das in Ordnung. Wir können zusammen einen Tee trinken gehen und über alles Mögliche reden. Wenn du jetzt allein sein willst, ist das in Ordnung. Lass mich das einfach wissen. Du weißt, dass ich für dich da bin und an dich denke. Wir können nicht wissen, was jemand braucht, schon gar nicht in einer solchen Situation. Ich denke, für die Patienten ist es hilfreich, wenn sie wissen, dass die Person einfach da ist und sich nicht scheut, über schwierige Themen zu sprechen oder ein bisschen Trauer und Schmerz zu ertragen. Meine Erfahrung ist, dass Patienten sich oft von Personen zurückziehen, von denen sie viele mutige Ratschläge erhalten, wie zum Beispiel, denk positiv, du musst dies und das tun. Dies gilt auch für Personen, die nach Ursachen suchen, die zu der Krankheit führten und was die Patienten in ihrem Leben falsch gemacht haben. Das ist eine große Belastung, die Schuldgefühle und unangenehme Emotionen mit sich bringt.
Lucia Budačová hat mehrere Klienten und Patienten, die langfristig in Therapie bleiben.
Am Anfang kommen sie nur, um Unterstützung zu bekommen, aber dann finden sie heraus, dass es eine Menge Themen gibt, bei denen sie Hilfe brauchen. So arbeiten wir 1, 2, 3 Jahre zusammen und es ist sehr schön für mich, ihnen auf diesem gemeinsamen Weg zuzusehen. Ich kann es dann damit vergleichen, wo sie am Anfang standen. Es ist für mich befriedigend zu beobachten, was sie für sich bereits getan haben, ob sie liebevoller zu sich selbst offener sind und schon ein Stück ihrer Angst tragen können, mit der sie aufgrund der Erfahrung mit der Krankheit wohl für lange Zeit oder vielleicht sogar für immer konfrontiert werden. Es ist sehr ermutigend für mich zu sehen, dass die Arbeit sinnvoll ist.
Unterwegs in der Slowakei.
Der beliebte Grasalkovic-Barockgarten im Zentrum von Bratislava gehört zum Palais Grasalkovic, das heute eher als Sitz des slowakischen Staatspräsidenten bzw. als Präsidentenpalais bekannt ist. Diese Parkanlage war für ein Jahr wegen Sanierungsarbeiten für die Öffentlichkeit geschlossen, wurde aber nun Anfang April pünktlich zur Springbrunnensaison wieder eröffnet. Dieser Barockgarten ist ein nationales Kulturdenkmal und zeichnet sich unter anderem auch dadurch aus, dass er der einzige Palastgarten in Bratislava ist, der seit seiner Gründung im 18. Jahrhundert seine ursprüngliche Fläche beibehalten konnte. Mehr über die Neugestaltung der Anlage erfuhr unsere Kollegin Marcela Jedinákova von der Landschaftsarchitektin Tamara Rehačková.
Den Grasalkovic-Garten betrachte ich natürlich auch aus der Sicht seiner ökologischen Bedeutung. Doch für mich hat er zudem als kulturhistorisches Objekt großen Wert. Er ist der einzige Palastgarten hier in Bratislava, dessen Fläche über all die Jahrhunderte seiner Existenz erhalten geblieben ist. Das erhöht seine historische Authentizität. Diese Sanierung ging von der Gestaltung aus, die wir aus den historischen Plänen vom Ende des 18. Jahrhunderts kennen. Einige Dinge sind aber immer noch nicht vollkommen abgeschlossen. Deshalb freue ich mich, dass es auch in Zusammenarbeit mit dem Bezirksdenkmalamt gelungen ist, einige Teile der historischen Komposition wiederherzustellen.
Bei den Arbeiten an dieser Parkanlage war es also gelungen, diese geschichtstreuer zu gestalten.
Auch die neu gepflanzten Blumenbeete tragen dazu bei, dass die Anlage mehr den historischen Plänen ähnelt. Vor allem sommerannuelle Pflanzen unterstreichen den Barockcharakter des Gartens.
Die größte Herausforderung für die Landschaftsarchitektin war es gerade, zu dem zurückzukehren, was in der ursprünglichen Komposition des Barockgartens wichtig war.
Es ging dabei um den Abschluss der Hauptkompositionsachse, die vom Palais ausgeht und bis zur gegenüberliegenden Mauer führt, die den Garten von der dahinterliegenden Querstraße trennt. Während der Sanierungsarbeiten in den 1990er Jahren blieb diese Kompositionsachse unvollendet. Aus den historischen Unterlagen geht dabei hervor, dass sie durch ein Rondell abgeschlossen war, um das man Bäume gepflanzt hatte. Auch an der Mauer von der Querstraße war eine Baumallee angelegt. Dieser Abschluss hatte also eine gewisse Logik und das Gesamtbild wurde optisch abgerundet.
Die zweite Herausforderung bestand darin, dem Barockgarten seine Anmut zurückzugeben. Dazu trugen vor allem die neu gepflanzten Bäume und Blumen bei. Der Bürgermeister der Bratislavaer Altstadt, Matej Vagáč, erklärte dazu:
Hier wurde die komplette Infrastruktur ausgetauscht, also die Netze und auch die Bewässerungsanlage. Außerdem kamen neue Bäume hinzu. Wir haben insgesamt 84 neue Bäume gepflanzt. Dazu kommen über 20.000 Blumenzwiebeln, 16.000 zweijährige Pflanzen und weitere Grünelemente. Das alles soll dazu beitragen, dem Barockgarten seine Schönheit zurückzugeben.
Neben den Grünanlagen wurden aber auch die Fußwege erneuert und das gesamte Mobiliar ausgetauscht.
Dieser Garten wurde in seinem Konzept als französischer Barockgarten angelegt. Das beeinflusste natürlich auch sämtliche Veränderungen. Man arbeitete nämlich nach den ursprünglichen Projektplänen und da es sich um ein nationales Kulturdenkmal handelt, mussten wir auch eng mit dem Bezirksdenkmalamt zusammenarbeiten. Wir haben also jedes Detail mit den Denkmalschützern erörtert, um dem Barockgarten bei dieser Sanierung seinen ursprünglichen Charakter zurückzugeben. Dabei versuchten wir, uns so sehr wie möglich an das ursprüngliche Konzept zu halten.
Nicht ganz entspricht dem ursprünglichen Konzept der Springbrunnen namens Lebensfreude, der erst 1978 von den Autoren Tibor Bartfay, Karol Latzko, Imrich Ehrenberger und Pavol Mikčík im Grasalkovic-Garten platziert wurde. Doch er fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein und wurde im Rahmen der Gesamtsanierung ebenfalls einer Verjüngungskur unterzogen. Die Gesamtkosten für die Sanierung des Barockgartens beliefen sich auf 1.320.000 Euro, wovon 80% aus EU-Fonds finanziert wurden. Ob sich der Aufwand gelohnt hat, können Sie gern selbst bei einem Besuch beurteilen. Ganz sicher begeistert wäre aber sein Namensgeber, Graf Anton Grasalkovic, Präsident der königlich-ungarischen Hofkammer, der das angrenzende Palais und den Garten vom Architekten Andreas Meyerhofer 1760 errichten ließ. Im März diesen Jahres wäre er übrigens 330 Jahre alt geworden. Wir würden sagen, dass man ihm mit dieser Sanierung ein wirklich eindrucksvolles Geschenk bereitet hat. Meinen Sie nicht auch?
Kulturspiegel.
Mitte Mai wird es wieder junge Talente nach Bratislava ziehen, um unter dem Taktstock des österreichischen Dirigenten und Musikpädagogen Martin Sieghardt an einer Meisterklasse teilzunehmen. Für knapp eine Woche können die Teilnehmenden in der RTBS-Rundfunkpyramide nicht nur mit dem Professor und unter Klavierbegleitung zusammenarbeiten, sondern in Proben und einem großen öffentlichen Abschlusskonzert auch mit dem Sinfonieorchester des slowakischen Rundfunks. Die Teilnahmegebühren liegen zwischen 550 Euro für das semiaktive Angebot und 1.950 Euro für die aktive Variante, die eben dann auch die direkte Arbeit mit dem renommierten Klangkörper sowie Videoaufnahmen beinhaltet, die später nicht nur der schönen Erinnerung dienen, sondern auch ein Analyse- und Lernmittel sein können. Die Meisterklasse widmet sich in diesem Jahr dem Komponisten Ludwig van Beethoven. Professor Sieghardt hat unter anderem die erste Sinfonie ausgesucht, also passend zum Alter der Kursteilnehmenden ein Werk des damals 29-jährigen Komponisten, das noch viele heitere, verspielte Züge hat, aber gleichzeitig von hoher Disziplin in der klassischen Formensprache geprägt ist. Martin Sieghardt ist ein weltweit gefragter Dirigent, Pädagoge, Gründer und Leiter mehrerer Festivals, Cellist, Organist und Moderator am Klavier für Opern- und Orchesterprojekte. Er dirigierte unter anderem in London, Tokio, Moskau, Berlin, Stuttgart, Köln und Hannover. Und natürlich in seiner Heimat die Wiener Sinfoniker, das Radiosinfonieorchester Wien oder das Mozarteum Orchester Salzburg. Er studierte in seiner Geburtsstadt Wien unter anderem Dirigieren und sammelte als Solocellist der Wiener Sinfoniker wertvolle Erfahrungen, die sich später für die Orchesterleitung als nützlich erwiesen. In Bratislava arbeitete er zuletzt anlässlich der European Conducting Masterclass 2022. Und so klang das da bei einer Klavierprobe.
Ja, okay. Dass die zusammen sind. Acht Achtel, bitte. Eight, eight.
Damals konnte ich auch ein ausführliches Interview mit Martin Sieghart führen. Über seinen sehr bestimmten, aber immer höflichen, menschlich zugewandten Umgang mit den Musikerinnen und Musikern. Über seine Hilfe für Flüchtende aus der Ukraine und seine Verzweiflung über den Krieg. Die Meisterklasse fand damals kurz nach dem Ausbruch der russischen Aggression gegen das Nachbarland, auch unser Nachbarland, statt. Doch auch die Corona-Pandemie wütete noch und so hatte es mitten in den Workshops ziemliche Aufregung wegen einiger positiv auf Corona getesteter Teilnehmender bzw. Orchestermitglieder gegeben. Doch dann konnte das Abschlusskonzert glücklicherweise doch noch stattfinden. Diesmal berichten wir aber nicht nach der Meisterklasse, sondern davor. Denn vielleicht können wir sogar noch einige Musikbegeisterte auf die Veranstaltung vom 12. bis 17. Mai 2024 und insbesondere auf das Abschlusskonzert im großen Sendesaal der RTBS Rundfunkpyramide Bratislava aufmerksam machen. Und ich konnte wieder, diesmal also im Vorfeld, mit Maestro Sieghart per WhatsApp ein kurzes Interview aufnehmen. Hallo, Herr Professor Sieghart. Sie werden im Mai wieder in Bratislava sein und die internationale Meisterklasse für junge Dirigenten leiten und Dirigentinnen. Heuer steht Beethoven im Fokus. Wie haben Sie die diesjährigen jungen Teilnehmenden ausgesucht?
Ich muss ehrlich sagen, da ich nicht nur Bratislava mache, sondern auch andere Kurse, müsste ich jetzt nachforschen, ob Damen dabei sind. Normalerweise ist das ja heute eine Selbstverständlichkeit. Wobei für mich nicht im geringsten das Geschlecht eine Rolle spielt, sondern nur die Qualität. Und das, glaube ich, wäre auch wichtig im Konzertbetrieb. Die Guten, die gibt's bei den Männern und bei den Frauen, die sollen drankommen. Ja, das geht über Musical Chair. Das ist eine ganz große internationale Zeitschrift, beziehungsweise jetzt natürlich auch online abrufbar, wo alle Kurse und verschiedene andere Probespiele etc. angekündigt werden. Dann kommen die Anmeldungen zu unserem Chef, das ist der Herr Fröckerl, der das ganz großartig macht, und er schickt mir die Videos weiter. Warum Video? Um ganz sicher auszuschließen, dass nicht ein Student die Aufnahme eines anderen oder einer anderen schickt. Was natürlich ohnehin von 100 einmal vorkommen würde. Aber um da ganz sicher zu gehen, verlangen wir Videos. Und es war innerhalb sehr kurzer Zeit der Kurs voll gebucht, was mich sehr, sehr freut.
Für die Kurse steht Ihnen aufs Neue das Sinfonieorchester des Slowakischen Rundfunks zur Verfügung. Welche Erinnerungen haben Sie da ans letzte Mal?
Es ist wichtig, nicht nur für die Dirigenten, sondern ja letztendlich auch für alle Orchester, dass sie gute Dirigenten bekommen. Und daher ist es auch wichtig, dass ein professionelles Orchester diese Kurse spielt, dass die Dirigenten also wirklich mit mir an der Interpretation arbeiten können und an der Dirigiertechnik und nicht an technischen Problemen des Orchesters. Also wir sind sehr froh, dass das so ist. Vor 2 Jahren war es ein bisschen schwierig, weil die Pandemie uns alle in Schach gehalten hat. Aber letztendlich konnte der Kurs und auch das Konzert stattfinden. Dass das Radioorchester natürlich ein großartiger Partner ist und dass zusätzlich Herr Lennart gesagt hat, er wird eine Probe machen, um alle Stücke so vorzubereiten, dass die Dirigenten und Dirigentinnen optimale Voraussetzungen haben, freut mich sehr. Ist ein sehr kollegialer Akt Und so weiß ich mich und meine Studierenden beim Orchester in den besten Händen.
Nun kommen Sie nach 2 Jahren Abstand nach Bratislava und finden eine ziemlich veränderte, aufgewühlte Slowakei vor. Ist die Beschäftigung mit so etwas Schönem wie der Musik eher eine Flucht vor dem Politischen oder kann sie auch etwas bewegen in der Gesellschaft?
Nun, wir leben ja leider in einer Welt, der die klassische Musik nicht mehr so viel bedeutet, wie das früher der Fall gewesen ist. Die Entwicklungen in der Slowakischen Republik habe ich nicht zu analysieren oder zu beurteilen. Ich hoffe, dass man bei Ihnen eine entsprechende Wertschätzung weiterhin aufrechterhält. Was mich natürlich sehr traurig stimmt, ich war im Jahr 89, als der Eiserne Vorhang aufging, davon überzeugt, dass jetzt Mitteleuropa wieder zusammenwachsen wird, dass die Slowaken mit den Ungarn und den Tschechen, den Österreichern, den Slowenern, wer immer sich dazu bekennt, den Norditalienern, wieder jenen Kulturraum schaffen würde, der früher einmal und über Jahrhunderte so entscheidende Impulse gesetzt hat, dass in Wirklichkeit alle nach Brüssel gelaufen sind, um dort vorstellig zu werden, stimmt mich sehr traurig. Und ich glaube, dass diese Chance auch vertan ist. Trotzdem nach Bratislava zu kommen und Musik zu machen, ist immer etwas ganz besonders Schönes. Und das möchte ich auch unseren jungen Leuten ganz klar vor Augen führen, was das bedeutet. Vielen Dank.
Und damit ist unsere Sendezeit auch schon wieder rum. Tonmeisterin Romana Schundelikova und Redakteurin Kerstin Jakubik danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Samstag. Auf Wiederhören. Do počutia.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, RTVS, Mlinská Dolina, Postbox 55 in 84545 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@rtvs.sk.
Zakrádajú, cítia stopu, myslia, že nás majú.